Deutschlandfunk. Der Tag.
Niemals nachgeben, niemals zurückweichen. Schon früher hat sich Russlands Präsident Putin an diesem Grundsatz orientiert. Und er tut das auch heute, wo er sich die Gebiete in der Ukraine unter den Nagel reißt, die seine Armee besetzt hält. Hier die Analyse von Wolfgang Ischinger, dem langjährigen Diplomaten und Chef der Münchner Sicherheitskonferenz.
Die ganzen letzten Monate musste die russische Führung irgendwie damit leben, dass weitere militärische Erfolge in der Ukraine nicht stattfanden. Man konnte also nicht sozusagen von Sieg zu Sieg eilen. Jetzt wird mit dieser Zeremonie heute sozusagen dem russischen Bürger vorgegaukelt, dass sich da doch was Großartiges tut. Russland vergrößert sich, diese Regionen, diese zum Teil zerstörten Regionen werden Russland einverleibt. Das ist ein Scheinerfolg, das ist ein Potemkinsches Dorf vom Feinsten.
Was sich da heute in Moskau abspielt und was sich dadurch für den Krieg in der Ukraine ändert, darüber spreche ich gleich mit unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Gegen die wirtschaftlichen Folgen von Putins Angriffskrieg will die Bundesregierung jetzt einen 200 Milliarden schweren Abwehrschirm aufspannen, um zumindest die schwersten Folgen der hohen Energiepreise für Verbraucherinnen und Unternehmer abzufedern. Auch das ist ein Thema in der Tag an diesem Freitag, dem 30. September 2022. Ich bin Jasper Barenberg.
Was wir nicht akzeptieren können, ist, dass jemand seine Stromrechnung kriegt, seine Heizrechnung und nicht weiß, wie er das alles bezahlen soll und ganz verzweifelt vor diesem Brief sitzen bleibt.
Die massiven militärischen Rückschläge anerkennen, sich gar zurückziehen, für Putin ist das ganz offensichtlich keine Option. Ganz im Gegenteil. Der Kriegsherr im Kreml erhöht den Einsatz, verkündet die Teilmobilisierung und bringt damit seinen Krieg in jedes Wohnzimmer in Russland. Dann die hastig organisierten Pseudo-Abstimmungen in den besetzten Gebieten, gewissermaßen mit vorgehaltener Waffe.
Präsident Российской Федерации Владимир Владимирович Putin.
Und heute Putins Auftritt in einem riesigen Saal im Kreml.
Благодарю вас, пожалуйста. Хорошо. Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской народных республик, жители Запорожской и Херсонской.
So also hat die Rede von Wladimir Putin im Kreml heute begonnen. Sabine Adler hat sie für uns beobachtet, verfolgt, sich genau angehört. Hallo Sabine.
Hallo.
Was für einen Wladimir Putin haben wir da heute im Kreml erlebt unter diesen riesen Kristalllüstern?
Zunächst einen, den wir kennen, der immer zu spät kommt. Heute waren es 18 Minuten. Er hat dann eine fast 40-minütige Rede gehalten und am Ende gab es eben diese Unterzeichnung dieser Verträge, Standing Ovations, Rassia-Rufe. Und die Veranstaltung zeichnete sich dadurch aus, dass nur einer sprach, nämlich Putin. Und diese Vertreter aus Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporizhia, ich nenne mal einmal die Namen, dass man sie mal gehört hat und dann weiß man, dass man die noch nie gehört hat. Also Denis Puschilin hat man schon gehört, der ist der Statthalter in Donetsk. Dann gibt es Leonid Pasnitschik, Wladimir Sadarei und Yevgeny Palitsky. Die sind auch gar nicht aufgetreten, die haben nicht gesprochen, die waren sozusagen nur als Gruppe mit dabei, haben als Gruppe dort mitgemacht, waren anwesend, haben auch kollektiv sozusagen dann unterschrieben. Ja, und diese Referenten, auf die ging Putin dann auch nochmal ein und sagte, das sei die Wahrnehmung des in den Vereinten Nationen festgehaltenen Rechts auf Selbstbestimmung der Völker und das Ganze sei die Wiederherstellung der novorussischen, also neurussischen Einheit und Russland führe eine große Befreiungsaktion.
Was machst du daraus, aus diesen Worten, die ja überall anders gesehen werden, nur in diesem Saal im Kreml nicht?
Also es ist schon interessant, sich das mal anzuhören, in welche Worte er es ringsherum noch gekleidet hat. Es folgte der Aufruf an Kiew zum Beispiel, das Feuer einzustellen, Verhandlungen zu beginnen. Und er macht aber sofort klar, dass Gespräche über diese vier einverleibten Gebiete kein Thema bei solchen Verhandlungen sein könnten. Und dann begann eine ich würde es wirklich sagen, eine Hasstirade. Man kann es eigentlich nicht anders nennen. Es waren viele Wiederholungen dessen, was man in den vergangenen Jahren schon gehört hat. Aber ich habe den Eindruck, das Ganze steigert sich. Das steigert sich auf eine Wahrnehmung von Putin, dass der Westen Russland zerschlagen wolle, ihm sein Diktat aufzwingen wolle, Regeln festsetzen würde, nach denen der Rest der Welt spielen soll. Und dann kam natürlich so etwas wie NATO-Osterweiterung, die ein schmutziger Betrug gewesen sei und so weiter. Aber diesen Rückgriff in die Vergangenheit, den fand ich doch sehr interessant. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Putin hat heute daran erinnert, dass die USA und Großbritannien es gewesen wären, die im Zweiten Weltkrieg deutsche Städte wie Dresden oder Hamburg bombardiert hätten, was eigentlich am Ende des Krieges keine militärische Notwendigkeit mehr war. Und er hat auch daran erinnert, dass es die USA waren, die Kriege in Korea und Vietnam geführt hätten, die bis heute, so sagte er, es Deutschland okkupieren würden, die zweimal Atombomben eingesetzt hätten. Und der Westen würde heute das Getreide aus der Ukraine stehlen und anders als es gesagt werde, bekämen die armen Länder nur 5% dessen. Die USA wollten die Deindustrialisierung Europas betreiben. Und dann kam er auch auf Nord Stream 1 und 2, auf die Explosionen. Die seien das Werk von angelsächsischen Kräften. Sie richteten sich gegen die Pipelines, die nach Deutschland führen würden. Und das wäre eigentlich nur im Interesse derjenigen, die davon profitieren würden. Diejenigen hätten dies eben auch getan. Er ging sogar so weit, dass er Russland als eine Kraft beschrieben hat, die einen Beitrag zum antikolonialen Kampf geleistet hätte und diesen Kampf unterstützt hätte. Und es ja selbst erlebt hätte, dass der Westen erst dann zufrieden war, als Russland bzw. die Sowjetunion 1990 ausgeraubt und arm am Boden lag. Und erst dann hätte man dieses Land ein Partnerland genannt.
Ist das auch für dich sozusagen das Fazit aus dieser Rede, dass er sagt, es gibt kein Zurück mehr?
Also, dass Putin innehält, dass er irgendwie eine Kurskorrektur vorhat, dass er sich beschränkt mit dem, was er bisher erreicht hat, das ist überhaupt nicht zu erkennen. Also es kommen zur Russischen Föderation mit dem heutigen Tag offiziell 4 Subjekte dazu. Das muss alles noch abgesegnet werden vom Verfassungsgericht und von Duma und Föderationsrat, aber das sind reine Formalien, da ist nichts zu erwarten Anfang der nächsten Woche. Und das Ganze findet aber statt vor dem Hintergrund der Mobilisierung. Das heißt, diese 300.000 Soldaten, die da neu gewonnen werden sollen, um den Krieg in der Ukraine fortzuführen, die sind ja schon jetzt schwer zusammenzubekommen. Wir sehen das an der Flucht der Männer, die möglicherweise eingezogen werden könnten. Und niemand weiß, wie groß die tatsächliche Zahl ist. Diese Zahl von 300.000 hat Sergei Shoigu, der Verteidigungsminister, kommuniziert. Es gibt aber einen nicht veröffentlichten 7. Absatz in diesem Befehl von Putin über die Teilmobilisierung, der nicht offiziell gemacht wurde. Und es ist hinter vorgehaltener Hand die Rede von 1,2 Millionen Soldaten. Und Sergei Shoigu selbst hat von 25 Millionen Reservisten in Russland gesprochen. Das heißt also, die Sorge, dass Russland tatsächlich zu einer Militärmacht sich aufschwingt und auswächst, die ein großes Heer aufbaut, um eben jetzt aktuell Krieg in der Ukraine zu führen, die dürfte größer sein, weil sie möglicherweise nach dieser Rede heute auch als eine Voraussetzung empfunden wird, noch größere Expansionsgelüste auszuleben. Das hat er heute nicht gesagt. Er hat nicht in diese Richtungen gezeigt an ehemaligen Sowjetrepubliken. Aber wer eins und eins zusammenzählen kann und sieht, welche Verunsicherung gerade in diesen Ländern eben auch herrscht, der kann sich vielleicht vorstellen, dass die Gefahr eher größer geworden ist mit dem heutigen Tag.
Und wenn Putin jetzt quasi offiziell diese 4 Gebiete zum russischen Staatsgebiet hinzuerklärt, Was ist das für ein Signal jetzt mal für die Menschen in den Gebieten, über die wir sprechen? Was bedeutet das für die, die dort leben?
Also die haben eben jetzt Statthalter bekommen, die alle zu 90% jedenfalls russische Staatsbürger sind. Das sind Emporkömmlinge, die aus der dritten oder vierten Reihe von Ministerien oder anderen russischen Behörden kommen und die auf jeden Fall nur einen Zweck verfolgen bzw. für einen Zweck eingesetzt werden, nämlich Befehle, die Moskau gibt, durchzudrücken. Und ein Befehl, der wirklich sehr wichtig ist und entscheidend ist überhaupt für die Ukraine und für diese Menschen in den besetzten Gebieten, das ist die Durchsetzung der Mobilisierung. Das hat man gesehen in den sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, dass dort die Mobilisierung in vollem Gange war. Die männliche Bevölkerung wurde einberufen, in der russischen Armee Dienst zu tun und den Krieg gegen die ukrainischen Landsleute zu führen. Und das ist jetzt weiter zu erwarten, auch in Saporischschja, auch in Cherson, dass tatsächlich Ukrainer, die auf diesem Gebiet leben, eingezogen werden, um in der russischen Armee gegen ihre Landsleute zu kämpfen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Damit verbinden sich große Ängste. Und wir haben das heute zum Beispiel gesehen in Saporischschja, sind Menschen mit Autos gekommen, um ihren Angehörigen in diesen besetzten Gebieten zu helfen, auszureisen, ihre Sachen rauszubringen. Und eine solche Fahrzeugkolonne ist angegriffen worden. Russland sagt, diese Angriffe haben die Ukrainer verübt. Sehr viel wahrscheinlicher ist aus meiner Sicht, dass es tatsächlich russische Angriffe waren, die eben bedeutet haben, diese Flucht akzeptieren wir nicht. Wir setzen hier ein Zeichen, dass wir das nicht dulden. Und es gibt dann wiederum an einem anderen Frontabschnitt, nämlich im Donbass in Liman, gab es heute einen wichtigen Durchbruch für die ukrainischen Streitkräfte. Sie haben diese Stadt fast umzingelt. Und russische Militärblogger haben heute sich geäußert darüber, dass es tatsächlich wieder nicht gelungen ist, eben diesen Vormarsch der ukrainischen Streitkräfte aufzuhalten. Diese ganze Annexion dieser vier Gebiete in der Ukraine sind für Putin ja auch mit der Absicht durchgeführt worden, dass dieses russische Gebiet sozusagen erweitert wird um diese ukrainischen Teile und alle Kriegshandlungen, die jetzt oft gegen diese Gebiete vorgenommen werden, als Angriffe auf russisches Territorium gewertet werden. Und er behält sich vor, dieses Territorium, dieses neu hinzugewonnene Territorium, so zu verteidigen wie russisches Territorium. Und das Signal ist natürlich an die Ukraine und an den Westen, überlegt euch das, denn wir werden anders zurückschlagen. Das ist zumindest die Drohung.
Und aus dem Westen kommen wir jetzt schon nach diesem Schritt, aber auch schon davor, die Ankündigung, dass man auf keinen Fall diese Annexionen anerkennen wird, dass man sie auf keinen Fall akzeptieren wird. Ist es damit getan oder müssen die Unterstützer der Ukraine im Westen jetzt auch sich mit einer neuen Lage, mit einer neuen Situation auseinandersetzen, wenn eben diese Drohung im Raum steht von Putin? Das, was wir jetzt heute zu russischem Staatsgebiet erklärt haben, das werden wir mit allen Mitteln verteidigen. Da gibt es ja auch dann immer noch die Drohung mit Atomwaffen, über die wir nun auch schon eine Weile sprechen.
Ja, es gibt meines Erachtens einen Unterschied zwischen den annektierten Gebieten. Bei der Krim ist es so, dass die Krim nicht mit militärischer Gewalt erobert wurde und dass es, weil sie eine Halbinsel ist, extrem schwierig ist, sie mit militärischer Gewalt wieder zurückzuerobern. Aber das, was wir jetzt gesehen haben im Verlauf dieses halbjährigen Krieges, aber vor allem auch der 8 Jahre des Krieges in der Ostukraine, war so, dass natürlich die Ukraine versucht, dieses Territorium als ihres weiter zu betrachten, um dieses Territorium auch zu kämpfen und es sich jetzt in diesem Krieg, da es eben noch weiter ausgeweitet wurde, diese Besetzung, auch wieder zurückzuholen. Und ganz klar ist, die Ukraine kann das nur mit Hilfe der westlichen Partner. Die muss eher stärker werden, diese Hilfe, denn schwächer. Und es gibt ja im Moment einen günstigen Verlauf für die ukrainischen Streitkräfte, die tatsächlich eben Boden gut machen können, die tatsächlich rückerobern. Und das jetzt zu unterstützen, bevor die mobil gemachten russischen Soldaten eingesetzt werden, das wäre jetzt tatsächlich die Nutzung eines wichtigen Vorteils, der eben gerade jetzt in diesen Tagen und Wochen besteht. Dass man diese völkerrechtliche Anerkennung nicht mal nur in Erwägung zieht, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Das ist überhaupt nicht möglich.
Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms.
Das ist eine große Entscheidung, 200 Milliarden für einen Abwehrschirm.
Wenn der Bund bei Strom- und Gaspreisbremse vorangeht, dann wird das in der ganzen Breite in unserem Land entlasten.
Der Bundeskanzler, der Wirtschaftsminister, der Finanzminister. Gemeinsam haben Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner gestern präsentiert, was denn jetzt an die Stelle der verworfenen Gasumlage treten soll. Ein Schuldentopf gefüllt mit 200 Milliarden Euro, um die Energiepreise zumindest für einen Teil des Verbrauchs zu deckeln, um Haushalte, um Unternehmen vor Überforderung zu schützen. Das ist der Plan. Allerdings, viele entscheidende Details sind noch offen. Eine Kommission soll bald Vorschläge machen. Was feststeht und was noch offen ist, darüber kann ich jetzt mit Stefan Detjen aus unserem Berliner Studio sprechen. Hallo Stefan.
Hallo, grüß dich.
Energie nicht mehr teurer machen, zum Beispiel durch eine Gasumlage, sondern im Gegenteil Energie ein Stück weit jedenfalls billiger machen. Gas zum Beispiel. Ist das der politische Kern der neuen Pläne?
Ja, ich denke, das kann man so sagen. Das ist der Sinn dessen, was da als Abwehrschirm gegen die Folgen des russischen Angriffskrieges vorgestellt worden ist. Es geht darum, Überlastungen zu verhindern, und zwar in der gesamten Breite der Bevölkerung, der Wirtschaft. Olaf Scholz hat da immer eine lange Liste von Begünstigten der Mittel, die da zur Verfügung gestellt werden, genannt, von den Rentnern bis zu WG-Bewohnern, Studierenden, Menschen in Städten, auf dem Land, Unternehmen. Ja, alle sollen davon profitieren. Und die Gratwanderung ist, ob das, was mit der Gasumlage intendiert war, nämlich auch ein Preissignal zur Steuerung und Senkung des Energieverbrauchs auszusenden, ob das gleichzeitig auch noch aufrechterhalten werden kann.
Ist das also in gewisser Weise auch eine Kehrtwende, jetzt unter dem Druck der aktuellen Ereignisse, vor allem eben der explosionsartig steigenden Kosten und der Anzeichen dafür, dass es wirklich knapp wird und eng mit dem Gas?
Ja, es ist wirklich bemerkenswert, wie die Bundesregierung jedenfalls hier ein oder vielleicht sogar das zentrale Instrument ihrer Regierungsarbeit, das sie über Wochen, Monate beschäftigt hat, nämlich die Gasumlage, kurzerhand aufgegeben hat. Es ist erwartet worden, aber am Ende ging das jetzt sehr schnell. Faktisch ein Federstrich in der Regierungsarbeit. Eine Verordnung wird durch eine neue Verordnung aufgehoben. Aber jetzt lastet man sich ein neues, gigantisches Projekt auf. Denn da geht es ja nicht nur um eine gigantische Geldsumme, die mit diesen 200 Milliarden verbunden ist, sondern dahinter liegt ein riesiger Steuerungsaufwand, mit dem jetzt geregelt werden muss, wie dieses Geld ausgegeben wird, welche Bedingungen es für Zuwendungen aus diesem neuen Fonds geben soll, ab welchen Gasverbrauchen, ab welchen Energieverbrauchen man davon profitieren soll, wie Ausschüttungen stattfinden sollen. Und du hast es am Anfang gesagt, das sind Fragen, die sind jetzt noch komplett offen. Die müssen jetzt erst noch beantwortet werden. Und das gehörte mit zu den Bemerkenswerten, dass wir da gestern erlebt haben, dass eine große Ankündigung gemacht wurde und gleichzeitig noch sehr, sehr viele Fragezeichen bleiben.
Also da hat Friedrich Merz, der Oppositionschef sozusagen, der CDU-Vorsitzende, da hat er recht, wenn er sagt, wir kennen jetzt das Preisschild, aber wir kennen das Produkt noch gar nicht.
Ja, das ist vollkommen richtig. Und das ist ja eine Erfahrung, die wir gemacht haben, die besonders Bundeswirtschaftsminister Habeck jetzt gemacht hat, wenn es um solche Instrumente geht, wenn es um solche Vorhaben geht, dass die Teufel eigentlich im Detail stecken und dass man erst dann vor den wirklichen Schwierigkeiten sieht, wenn man sich dran macht, wirklich das konkret auszuarbeiten. Das war bei der Gasumlage so, dass man auf einmal gesehen hat, als dann Listen gemacht wurden, welche Unternehmen sollen davon eigentlich profitieren und welche Unternehmen geht es da ganz genau, dass man gesehen hat, oh, das funktioniert gar nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Da stehen wir auf einmal vor Problemen und das wird jetzt bei der Summe, bei dem großen Projekt, das man sich da jetzt vorgenommen hat, nochmal potenziert.
Es ist also ein Balanceakt. Du hast das schon skizziert. Auf der einen Seite betont Wirtschaftsminister Robert Habeck ja die Gefahren für die Volkswirtschaft insgesamt. Auch Olaf Scholz, der Bundeskanzler, tut das für Unternehmen, für Haushalte, alles, was da so dranhängt. Auf der anderen Seite betont der Finanzminister immer die notwendige Solidität der Finanzen. Und über allem schwebt die Sorge, dass alle jetzt sich auf den Weg machen könnten, die Heizungen einfach aufzudrehen und viel mehr zu verbrauchen, als das eigentlich richtig wäre und als notwendig wäre in diesen Zeiten.
Ja, natürlich, das ist richtig. Aber ich glaube, wenn wir Christian Lindner, den Bundesfinanzminister, ansprechen, dann muss man noch einen ganz anderen Aspekt sehen. Denn dem geht es natürlich um die Betonung, wir geben die Solidität unserer Haushaltspolitik nicht auf. Aber das war ja nun wirklich bemerkenswert in der Rhetorik, mit der das gestern vorgestellt wurde, in der gemeinsamen Pressekonferenz des Kanzlers, des Wirtschaftsministers und des Finanzministers, dass Christian Lindner da eine ganz besondere Rhetorik gewählt hat, nämlich eine Kriegsrhetorik. Er hat gesagt, es geht darum, sich zu behaupten, sich zu verteidigen in einem Energiekrieg. Er hat das sogar an einer Stelle so formuliert, dass er gesagt hat, Russland führt einen Angriffskrieg und Deutschland einen Energiekrieg. Ich glaube, er meinte das nicht so, dass Deutschland hier aktiv einen Energiekrieg gegen Russland führt. Das ist ja genau der Vorwurf, mit dem Putin den Westen, die Europäische Union, überzieht, sondern er meinte, Deutschland, Europa, der Westen ist Opfer einer Kriegsführung, die Energie als Waffe einsetzt und das nun auch nochmal in besonderer, drastischer Weise demonstriert hat. Nach allen Mutmaßungen, die wir kennen, nach allen Hinweisen, die wir haben, mit dem wahrscheinlichen Angriff auf die Nord Stream Pipelines. Das ist die neue Dimension und die hat Christian Lindner jetzt mit einer sehr drastischen Wortwahl angeführt, um das zu rechtfertigen, was für ihn natürlich in mehrfacher Hinsicht das größte Problem stellt, nämlich eine erhebliche neue Schuldenaufnahme, also ein Widerspruch zu dem, wofür er steht, wofür seine Partei steht und nochmal ein Abweichen von der Schuldenbremse, dass er dann möglicherweise auch nochmal vor dem Bundesverfassungsgericht verteidigen muss. Und da muss man dann erklären, warum man sich in einer ganz besonderen Notlage befindet. Nur unter dieser Voraussetzung können solche Schulden aufgenommen werden. Und da ist dann natürlich die Antwort, wir befinden uns in einer Kriegssituation, geradezu die ultimative Notsituation, die man da anführen kann.
Du hast es auch erwähnt und ich habe es auch angedeutet, jetzt soll eine Kommission also sozusagen die Details klären, aber die sind ja wichtig, wenn wir jetzt bisher nur diese Ankündigung haben und eben in diesen Topf schauen, der mit 200 Milliarden Euro gefüllt werden soll. Wie schwer wird es sein, diese Abwägung politisch zu treffen, die du angedeutet hast? Also wer soll profitieren? In welcher Höhe? Soll es so etwas wie ein Kontingent geben an Energie, das man erstmal zu dann subventionierten Preisen bezieht und alles Weitere muss man bezahlen. Da hängt ja wahnsinnig viel dran an diesen Entscheidungen, oder?
Du hast jetzt viele von den Fragen aufgelistet, die da noch beantwortet werden müssen. Das sind genau diese ganzen Details, die dann sowohl technisch, regierungstechnisch gelöst werden müssen, aber natürlich in vielen dann auch wieder politische Grundsatzfragen aufwerfen, die diese Koalition, die das Dreierbündnis dann auf eine neue Belastungsprobe stellen. Und auch vor diesem Hintergrund muss man nochmal, glaube ich, sehen, das, was wir da gestern erlebt haben, ist, dass die Spitze der Bundesregierung, ich würde sagen, eine große rhetorische Blase aufgepumpt hat mit diesen einprägsamen Begriffen. Olaf Scholz mit dem Doppelwumms, das prägt da jetzt nun wirklich die ganze Rezeption dieser Maßnahme und ist natürlich von ihm auch so beabsichtigt worden. Das ist so ein Begriff, der sollte genau dieses Echo finden, das er jetzt gefunden hat, der sollte so eingängig, so einprägsam sein. Christian Lindner mit dieser drastischen Kriegsrhetorik, die er da gestern verwendet hat. Aber eben, das führt alles nicht dran vorbei, dass diese auffällige Rhetorik natürlich verbirgt, zum Teil auch verschleiert, wie viele Fragen alle noch ungelöst sind. Es geht darum, zunächst mal einen größtmöglichen Eindruck zu erzeugen und wer soll beeindruckt werden? Das sind natürlich verschiedene Adressaten. Das ist sicherlich Putin, dem man zeigen will, du kriegst uns hier nicht niedergerungen. Wir haben Mittel, whatever it takes, wie Mario Draghi mal gesagt hat. Die Märkte, das darf man nicht vergessen, das wäre, wenn wir etwa nach England schauen, wenn wir sehen, wie da das Pfund unter Angriff der Märkte schon ist, dass man natürlich die Sorge hat, dass auch der Euro jetzt nochmal unter Angriff geraten könnte. Es sollen die Menschen, die Verbraucherinnen, die Verbraucher beeindruckt werden. Es soll ihnen demonstriert werden, diese Regierung tut jetzt wirklich etwas für euch. Und das Ausmaß dieses Handelns zeigt auch, wie groß die Sorge in der Regierung ist, dass da in der Gesellschaft, in der Bevölkerung in diesem Winter etwas aus dem Ruder laufen könnte.
Wenn ich dich also richtig verstehe, kann man das jetzt erstmal gar nicht so sehr, wenn man genauer drauf schaut, als einen Befreiungsschlag bezeichnen, sondern es ist gleichzeitig die nächste Bewährungsprobe und die noch unter hohem Zeitdruck, denn die Ankündigung ist ja, dass, sagen wir mal, Mitte Oktober wir alle klarer sehen können, wie die Details, wie die Einzelheiten, wie die Umsetzung aussehen wird und wann wir zum Beispiel als Verbraucherinnen, als Verbraucher dann tatsächlich ein wenig davon profitieren werden.
Das ist die nächste Zielmarke. Da hat man sich zunächst mal ein bisschen Zeit gewonnen durch diesen eigenartigen Kniff, dass man sagt, dass diese ganzen Fragen, die jetzt gestellt werden, die sollen von einer Expertenkommission beantwortet werden. Dann dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, wir wissen dann möglicherweise Anfang, Mitte Oktober, was da rauskommt, dann muss das ins Kabinett gehen. Da muss dann schon mal in der Spitze der Regierung eine Einigung hergestellt werden. Dann muss das alles durch den Bundestag gehen. Da müssen die Parteien dann auch die Breite ihrer Fraktionen und faktisch dann die Breite ihrer Parteien mitnehmen. Das ist die politische Belastungsprobe. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass dieses Paket, und das beginnt jetzt zur Stunde schon, während wir hier an diesem Freitagnachmittag miteinander reden, dass das auch nochmal in Europa, in Brüssel, auf eine Belastungsprobe gestellt wird.
Welche Konflikte drohen da jetzt mit dieser Entscheidung aus Deutschland und diesem Doppelwumms von 200 Milliarden Euro?
Das zeichnet sich ab. Robert Habeck ist jetzt gleich nach Brüssel gefahren heute zu einem Treffen der EU-Wirtschafts- und Energieminister. Und da muss er sich rechtfertigen. Denn das, was die Bundesregierung da macht, das wird in sehr, sehr vielen EU-Ländern mit größter Skepsis, größtem Misstrauen gesehen, denn die sehen, Deutschland tut da etwas, was die meisten anderen EU-Länder gar nicht können, nämlich mit seiner ganzen Wirtschaftskraft, mit seiner ganzen Kreditfähigkeit hohe Schulden aufzunehmen, um sich zunächst selber mal und auch die deutsche Wirtschaft zunächst mal zu retten. Viele andere sagen, das kann Deutschland, wir können das nicht, werden aber vor genau den gleichen Herausforderungen und Problemen stehen. Und was da in Brüssel passieren wird, das zeichnet sich jetzt schon ab. Es wird eine Diskussion darüber gehen, ob die EU nicht genau so reagieren sollte, wie sie das in der Corona-Krise mit dem EU-Rettungsfonds Next Generation EU getan hat. Und da erinnerst du dich, war natürlich das Besondere, dass damals noch Deutschland unter der Führung von Angela Merkel zum ersten Mal mit einem Tabu gebrochen hat und einer gemeinsamen europäischen Verschuldung zugestimmt hat. Und diese Diskussion, die werden wir jetzt nochmal kriegen. Das war damals immer die Sorge von vielen in Deutschland, die gesagt haben, das muss eine Ausnahme bleiben, das muss ein Einzelfall gewesen sein in den Besonderheiten der Corona-Krise, dass die jetzt damit konfrontiert werden und ihnen gesagt wird, na schaut her, euer Finanzminister sagt es selbst, wir stehen jetzt in einer Kriegssituation, wir müssen nochmal zu diesen Mitteln greifen und uns gemeinsam europäisch absichern. Das kann nicht in einem deutschen Alleingang passieren. Und jeder kann sich leicht ausmalen, vor welchen Herausforderungen dann diese Koalition steht mit zwei Parteien, der SPD und den Grünen, die solchen Ideen immer offen gegenüberstanden. Aber einer FDP, einem Bundesfinanzminister, die das zu ihrem Identitätskern gemacht haben, der Vorstellung gemeinsamer europäischer Schulden immer zu widersprechen.
Auf der europäischen Bühne hat die Debatte also gerade erst begonnen, nach der Entscheidung der Bundesregierung. Das war der Tag für diesen Freitag, den 30. September 2022. Die nächste Episode nach dem Feiertag dann am kommenden Dienstag, dann mit meinem Kollegen Tobias Armbrüster und vermutlich mit einem Blick nach Brasilien nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen dort. Der linke Ex-Präsident Lula da Silva will ja Jair Bolsonaro vom Thron schubsen. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.